Guten Abend, ihr Lieben. Es tut gut, nach einem langen Tag voller verschiedener Ereignisse und Verpflichtungen hier sich einzutreffen und mit gläubigen Menschen zusammen zu beten und in der Bibel zu lesen. Es tut sehr gut. Wir wollen heute weiter in den Philipperbrief reingucken. Und wir haben das noch sehr frisch im Ohr. Die Bibelarbeit aus dem letzten Mal, auch die Verse, die wir hier mit die Alex uns vorgelesen hatte und die Gedanken darüber. Aber ich möchte diese Verse nochmal uns vorlesen. Jetzt aber aus Philipper 1, die Verse 27, aber bis Kapitel 2, bis Vers 4. Und wir werden merken, wie eng sie zusammenhängend sind. Wir werden jetzt nicht auf das Kapitel 2 eingehen, aber nur vielleicht kurz streifen. Aber die Verse möchte ich dazu lesen. Vielleicht für uns nochmal als Erinnerung, die Kapiteleinteilung in der Bibel, die kam viel später und die wurde von Menschen gemacht, um uns besser in der Bibel orientieren zu können. Aber früher der Philipperbrief, das war ein gesamter Brief, der an die Empfänger ging. Und nicht immer endet ein Kapitel mit, endet auch der Gedanke am Ende des Kapitels. Oft wird der Gedanke im nächsten Kapitel fortgeführt oder neu aufgegriffen. Aber wir lesen jetzt die Verse aus Philipper 1 ab Vers 27. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ach Mensch, sehr gut. Die Jungs, die wissen mittlerweile, aus welchen Übersetzungen gelesen wird. Danke, Benni. Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und dann Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war und so weiter. Ja, Alex ist auf Vers 27 eingegangen. Wir haben viel über die praktische Bedeutung des würdig Wandeln. Was heißt das, würdig des Evangeliums zu wandeln, auch ausgetauscht miteinander, was es für unsere Praxis bedeutet. Und da würde ich heute einfach mit der zweiten Hälfte von Vers 27 mit einsteigen. Und da geht es nochmal darum, da geht es um den Kampf, den Alex auch schon kurz angeschnitten hat. Aber ein Kampf, der wird auch beschrieben, wie er geführt wird. Und ein Kennzeichen dieses Kampfes ist, wenn gläubige Menschen, oder so wird das Vorgehen in diesem Kampf geschrieben, dass erstens das erste Kennzeichen oder das erste, was hier im Zusammenhang mit dem Kampf genannt ist, heißt feststehen in einem Glauben, einmütig, gemeinsam. Russisch fand ich das Wort so gut, единодушно, mit einer Seele, mit den ganzen Bestandteilen des Denkens und des Fühlens zusammenstehen für das Evangelium einschreiten. Ja, es ist schon sehr interessant, dass das Feststehen als erstes genannt wird, dass eigentlich hätte man erwartet, ergreift die Waffen, widersteht oder tut irgendwas, geht entgegen oder läuft weg, aber hier erstmal feststehen, fest, euch nicht erschüttern lässt. 1. Thessalonicher 3, Verse 6 bis 8 lese ich. 1. Thessalonicher 3, Verse 6 bis 8, da beschreibt Paulus, was das heißt, wenn gläubige Menschen oder Christen, für die er sozusagen der Evangelist gewesen ist, wo Gott seinen Dienst gebraucht hat, um sie zum Glauben zu rufen, was es für ihn bedeutet. Vers 6, 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Merkt ihr, was dieses Feststehen im Herrn für den Evangelisten bedeutet? Trotz der vielen Bedrängnisse, trotz der Not, in der wir stehen, dass wir gehört haben von den Glaubenszeichen oder besser gesagt von den Lebenszeichen eures Glaubens, von eurem Glauben und Liebe. Diese zwei entscheidende Verbindungen zu Gott vor allem, dass das funktioniert, da fließt Kraft, da fließt Liebe und Glaube in euer Leben. Als wir das gehört haben, dann hieß das für uns, dass da lebten wir wieder auf. Das bedeutete für uns Leben, als wir gehört haben, ihr steht fest im Herrn, steht fest, sagte die Bibel in diesem Ende des Philipperbriefes. Ein Kennzeichen des Kampfes, feststehen. Und gerade mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Die Ausführung dessen, was das heißt, mit einer Seele oder gemeinsam feststehen, die praktische, oder wo Paulus das nochmal genauer erklärt, das sind die Verse, die wir im zweiten Kapitel gelesen haben. Und das werden wir in den nächsten Ausführungen uns genauer anschauen, wo Paulus das erklärt. Was heißt das gemeinsam? Was heißt das einmütig? Was heißt das für die Praxis des Gemeindelebens? Das wird er in dem Kapitel 2 dann genauer erklären. Aber hier einfach dieses wichtige Kennzeichen, gläubige Menschen, es ist wichtig, dass da eine Einheit herrscht, Liebe, etwas Gemeinsames mit einer Seele für den Glauben zu kämpfen, mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lassen, das wäre schon Vers 21, aber zunächst einmal im Glauben zu stehen. Dann Vers 28, den ich schon eben zitiert habe, und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Feststehen, für den Glauben zu kämpfen, dieses Kämpfen werden wir in Vers 30 uns nochmal genauer anschauen, aber erstmal stehen bleiben. Nicht weichen, nicht weglaufen, sondern stehen bleiben in einem Geist, mit einer Seele, aber fürs Evangelium, mit Jesus. Und kämpfen und euch nichts von den Widersachern erschrecken lässt. Das wäre das zweite wichtige Kennzeichen von Menschen, die würdig des Evangeliums wandeln, leben und kämpfen, dass sie sich nicht von den Widersachern erschrecken lässt. Ich fand das sehr interessant, dass es dieses Wort erschrecken ist, nur an dieser Stelle gebraucht, wird nur an dieser Stelle gebraucht, und man sagt uns, das kann so wie wenn ein wildes Tier vor etwas Angst hat oder erschrocken ist und zusammenzuckt und vielleicht schnell in Panik wegläuft. Genau das darf nicht geschehen, sagt Paulus hier, wenn ihr auf Widerstand stößt. Von den Widersachern euch in nichts erschrecken lässt, was für die Widersacher ein Anzeichen in der Schlachterübersetzung oder in der Elberfelder, ein Beweis sogar, noch viel mehr als ein Zeichen, als etwas, was etwas voraussagt. Wenn gläubige Menschen widerstehen und stehen bleiben, trotz der Versuchung, trotz des Leides, trotz der Schwierigkeiten, dann ist das für die Widersacher ein Anzeichen, da wird was geschehen, aber noch mehr, das ist ein Beweis dessen, dass sie auf einem falschen Weg sind, einem Weg des Verderbens, und für die Gläubigen ein Weg des Heils. Wir haben die Tage ein Buch gehört, ein Hörbuch, ich glaube, das hieß Im Zeichen des Todes. Da ging es um gläubige Menschen in der ganzen Welt. Und dieses Buch wurde vorgestellt, ich glaube, das wurde damals in Bielefeld vorgestellt, bei dieser Konferenz von Open Doors. Ich glaube, die Jugend war dabei. Vielleicht hat das jemand gehört, dieses Im Zeichen des Todes, ein Hörbuch. Ja, nicht so viele. Würde ich empfehlen. Ist kein einfaches Buch, das man lesen oder hören kann. Aber da geht es um praktische Beispiele, um Christen in verschiedenen Ländern. Ich glaube, da sind 6 oder 7 Länder gebraucht. Das erste Land ist das Land Somalien. Dann sind mehrere Beispiele aus Syrien, aus den Nachbarländern von Syrien, aus Ägypten, aus Ländern, wo Christen in einer starken Form bedrängt werden. Und wenn du so diese Geschichte hörst, ich sehe hier gerade keine kleinen Kinder, aber wie ein junger Christ, der Jesus nachfolgt, sein Vater gehörte zu den Piraten von Somalien, das kennen wir ja, hört man oft in den Nachrichten, Piraten, die Schiffe angreifen. Somalien liegt ja so an einer Spitze in Ostafrika. Und es war der Sohn von diesem Anführer, und Gott hat sich auf einer besonderen Art und Weise ihm offenbart, und er hatte immer wieder diese Visionen von Jesus Christus gehabt, und er fing an, Jesus Christus zu folgen, und musste irgendwann mal fliehen, und irgendwann mal bekommt er ein Päckchen, und in diesem Päckchen, als er es auspackt, war die zerstückelte Leiche seiner Mutter, und die auf Befehl des Vaters umgebracht wurde. Und wenn du solche Beispiele hörst, es erschüttert einem erstmal bis in die Tiefen hinein. Oder andere Beispiele aus Irak, Gläubige in Damaskus, die Jesus Christus folgen. Trotz der ganzen Unruhen und trotz diesen, weiß ich nicht, wie viele Jahre, 4, 5 Jahre Krieg oder noch mehr, weiß ich jetzt nicht genau, und vielen Tausenden von getöteten Menschen und Millionen von Flüchtlingen, die aus diesem Land geflohen sind. Aber da gibt es immer noch Christen in diesem Land. Und da erzählt einer der Leitenden in der Gegend zu Damaskus, Es wurde immer schwieriger, und immer mehr wurde von den muslimischen Kämpfern, wurden Häuser wirklich durchkämmt und gesucht. Es ging um die Reinigungsaktion. Es dürfte kein einziger Christ sein in diesem Land. Und wenn sie einen gefunden haben, dann gab es nur drei Möglichkeiten. Oder er sagt sich ab vom Glauben, oder an zwei kann ich mich jetzt erinnern. Er sagt sich ab vom Glauben oder er zahlt eine unmenschlich hohe Ablösungssumme, Zehntausende von Dollar, die diese Menschen einfach nicht haben, um sozusagen eine Steuer, um doch Christ bleiben zu dürfen. Und so, und jetzt diese Leiter der Untergrundgemeinde, wo die sich immer wieder treffen, irgendwo in den Kellerräumen, und Sunniten und Schiiten, die sich so bekämpfen in diesem Land und umbringen auf schlimmster Weise. Und plötzlich trifft man in den Versammlungen der Gläubigen Menschen, die gläubig sind aus beiden Lagern. Und die sind gläubig, die glauben an Jesus und waschen sich gegenseitig die Füße nach dem Befehl Jesu und benetzen ihre Häupter mit Tränen und sprechen im Namen der anderen Vergebung aus. Und in dieser Situation erzählt dieser Leiter, ich habe jetzt seinen Namen nicht behalten, dass sie sich dann doch entschlossen haben, sich gegenseitig freizugeben, weil der Tod ist sichtbar und dass, wenn man fliehen kann, dass man doch fliehen sollte oder dürfte. Und sie wollten sich, glaube ich, 1 oder 2 Wochen Zeit nehmen fürs Gebet. Und dann, wenn jemand auch von den Leitern fliehen kann, dann sollten die das machen. Und jetzt erzählt dieser einer, es vergeht die Zeit. Mit halben Stunde Verspätung kommt er wieder zu diesem Treffpunkt irgendwo in den Kellerraum, steht vor der Tür, hält sich am Türgriff und betet: Ja, werde ich jetzt alleine sein? Davor waren das 10 leitende Männer, die diese Vereinbarung getroffen haben. Bin ich jetzt alleine? Wir haben uns gegenseitig freigegeben, aber werde ich alleine bleiben in diesem Land, wo der Tod so sicher ist? Er macht die Tür auf und sieht, da sind 25 Männer. In der Zeit haben sich noch einige andere Männer bekehrt und dazu bekannt: Wir bleiben. Und in dieser Besprechung treffen diese Männer Gottes eine Entscheidung, die sehr ungewöhnlich ist. Sie legen Geld zusammen und kaufen einen Friedhof, weil sie wissen genau, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr überleben können, wo wir sterben müssen. Aber für Jesus. Und daher brauchen wir ein Stück Land, wo wir dann auch beerdigt werden können. Und dann sagt dieser Sprecher: Aber der Friedhof ist immer noch leer. Nee, wir haben den gekauft, wir haben Vorbereitungen getroffen, aber er ist leer. Und wenn du diese Geschichten hörst und kein Stück, es geht nicht darum, irgendwie Mitleid zu erwecken bei Christen wie wir in der westlichen Welt, sondern diese Zeugnisse, die sprudeln vor Mut. Natürlich bekennt sich Gott auf einer besonderen Art und Weise zu diesen Menschen, die stehen bleiben, die angesichts des Todes nicht fliehen, die zum Teil mit dem Messer an der Kehle sich nicht von Jesus Christus absagen und von einer Ruhe und Geborgenheit sprechen, die man nicht beschreiben kann. Und wenn man diese Zeugnisse hört, dann ist das so ein Hauch der Ewigkeit, der einem entgegenhaucht. Und ich habe das schon mal erzählt und ich will es noch mal sagen, so gerade die Zeit, meine Zeit bei dem russischen Militär damals im ersten Jahr, wo doch viele Drohungen ausgesprochen wurden, eine besondere Ruhe und Geborgenheit, die Gott in der Zeit schenkt, die kann man nicht beschreiben. Du wirst bedroht und du fühlst dich ruhig und geborgen, wie gar nicht so in anderen Zeiten, wo es dir gut geht. Und daher, Gott schenkt, Gott bekennt sich zu diesen Menschen. Sie werben nicht um Mitleid, sondern sie bitten nur eins: Betet für uns. Wir wollen nicht weglaufen, wir wollen stehen bleiben. Aber das fand ich so gut. Das ist ein Beweis des Verderbens für die Menschen, die gegen das Evangelium kämpfen. Weil Sieg ist nicht nur dann mit der Fahne aus dem Krieg heraus und von Leben und Wunder zu berichten zu können, sondern Sieg ist auch dann, wenn man stehen bleibt. Und die Bibel spricht sehr deutlich dafür, es die Helden des Glaubens sind auch Männer und Frauen, die gefoltert wurden, die umgebracht wurden, aber die stehen geblieben sind, die ihr Leben geopfert haben und das als Beweis dafür, dass sie auf der Seite des Ewigen stehen und bis in den Tod mit dem Zeugnis von Jesus auf den Lippen, dass sie stehen blieben. Und es ist ein Beweis der Rettung für die einen und ein Beweis des Verderbens für die anderen. Wichtig ist nur in dem ganzen Zusammenhang, dass gläubige Menschen zusammenstehen und gemeinsam, einmütig, mit einer Seele, sehe ich auch im Deutschen, einmütig, mit einer Seele, einig, sich gegenseitig dienen, denn Liebe ist immer noch das einzige Zeichen für die Welt, das die Welt überzeugt, das sind Jünger Jesu, das ist die Gemeinde Jesu und das ist der Beweis, dass sie errettet werden. Vers 29, denn euch wurde, ich lese in der Elberfelder, Vers 29, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Geschenk ist etwas sehr Kostbares, Geschenke können sehr unterschiedlich sein. Und jetzt kommt die Weihnachtszeit, wieder werden wir hören, spätestens nach der Weihnachtszeit werden wir hören von Tauschaktionen, wo die Männer wieder Socken und Krawatten gekriegt haben, die sie vielleicht zu vielen Hunderten schon haben. Und man spricht dann viel davon, dass die Geschenke nicht passend sind. Man sucht nach passenden Geschenken. Aber hier geht es um Geschenke, die aus dem Himmel kommen, die Gott schenkt. Ein Geschenk, Glauben. Ja? Und das begeistert mich immer wieder, wenn Menschen, die zum Glauben gefunden haben, denen Gott Glauben schenkt, wenn sie dann über diese Erfahrung sprechen. Wir hatten das Vorrecht, jetzt immer wieder Zeugnisse zu hören, wie junge Menschen, bis jetzt haben wir Zeugnisse von jungen Menschen gehört, wie Gott ihnen den Glauben geschenkt hat. Sie konnten glauben, das, was hier steht, ist wahr. Mein Leben braucht eine Korrektur. Ich musste mich bekehren. Ich musste umdrehen von meinem falschen Weg, von meinem Denken. Immer wieder vom Glauben hören wir diese Zeugnisse. Und ich sehe diese, gerade auch von Menschen, die schon eine weitere Strecke im Leben durchgegangen sind. Und wenn sie dann zum Glauben kommen, dann sehe ich diese Tränen in den Augen, wenn dieser Mensch davon spricht, irgendwie von Christus wieder getrennt zu werden. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das alles andere, aber nicht das. Weil dieser Mensch das erfahren hat. Was heißt das? Vergebung. Durch den Glauben an Jesus Christus, er hat das gesehen, er hat erfahren, dass Jesus Christus eine reale Person ist, die zu uns spricht, die Sünden vergibt, die Hoffnung schenkt, die Freude und Frieden ins Herz schenkt. Und dieses Geschenk, das möchte man in keiner Tauschaktion nochmal tauschen gegen etwas Besseres. Auf keinen Fall tauschen. Geschenk des Glaubens. Aber auch geschenkt des Leides, lasen wir hier nochmal, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, zwei Dinge. Glauben, was man nicht tauschen möchte, was man nicht wieder zurückgeben möchte, aber auch das Zweite, auch für ihn zu leiden. Das passt uns nicht, das geht uns sehr quer runter. Für ihn zu leiden, nein, das ist unangenehm, das wird so bleiben. Und unser Fleisch wird sich immer gegen wehren, das wird so bleiben. Aber hier lasen wir doch sehr deutlich, das sind Geschenke aus der Ewigkeit. Und die Bibel lehrt uns im 1. Korintherbrief, dass wir dafür auch unter anderem den Heiligen Geist brauchen. Ich schlage da mal auf, 1. Korinther 1, So, 1. Korinther 1. Nee, 2. Dass Gott den Heiligen Geist in die Herzen der gläubigen Menschen geschenkt hat, gegeben hat, damit sie erkennen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und in dem Zusammenhang wird auch dieser Vers gebraucht, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was nicht in Menschenköpfen überhaupt gedacht werden kann, das hat Gott denen geschenkt, die ihm glauben. Und dafür brauchen wir aber den Heiligen Geist, der uns dieses offenbart und zeigt, damit unsere Augen geöffnet werden. Denn wenn die Mächte dieser Welt das gewusst haben von den Geschenken, die Gott gläubigen Menschen gibt, dann hätten sie Jesus Christus nicht umgebracht. Aber das haben sie nicht gesehen. Aber gläubige Menschen, die den Heiligen Geist haben, die verstehen, die dürfen das sehen, erkennen, was Gott ihnen schenkt. Und hier waren die zwei Geschenke genannt. Geschenk des Glaubens, der Vergebung, der Geborgenheit in Jesus. Und das zweite Geschenk, das Geschenk des Leids. Wir werden das Thema, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema in der Bibel. Wir haben das auch immer wieder, auch in der Gemeinde. Es ist immer wieder auch Not, darüber zu reden. Ich werde das heute auch nur streifen. So wie ich finde, beginnt Leid als erstes bei gläubigen Menschen im Herzen, dann, wenn sie in einer Versuchung der Sünde Nein sagen. Ich will das erklären. Wenn der Feind kommt und wenn der Feind kommt und uns etwas anbietet, was anscheinend unsere Bedürfnisse in diesem Augenblick stillen würde, unsere Neugier, Bedürfnis nach Liebe, Bedürfnis nach, wir haben Hunger. So wie damals bei Jesus Christus in der Versuchung, können wir uns daran erinnern, kam der Feind und bat ihm was an. Du hast Hunger? Kein Problem, hier hast du Brot, nimm, mach doch, du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen. Ist Jesus dieses Angebot eingegangen? Nein, er hat weiter gehungert. Er spürte als erstes Leid. Er hat Leid im Herzen gelitten, weil er der Sünde Nein sagte. Und immer dann, wenn wir der Versuchung Nein sagen, verspüren wir erstmal Leid. Es trifft uns. Das Bedürfnis hätte jetzt sofort gestillt werden können, aber nein, es wird nicht von Gott angeboten. Da ist der Feind im Spiel, dieses Gebet für den Jungen, der Hass auf Gott hat. Gott hat geschenkt, gläubigen Menschen nicht nur an ihn zu glauben. Das ist so eng mit dem Glauben verbunden und das, wenn wir weiter für diesen Jungen, an diesen Jungen denken, einfach dafür auch zu beten, dass das, was uns frei macht, was uns wieder Perspektiven im Leben schenkt, ist der Glaube an das, was Gott verspricht. Und Gott hat gesagt, ihr werdet Leid haben. Und in der Bibel lesen wir, dass uns betreffen Versuchungen, Probleme, Leid. Aber Gott hat mit der Versuchung auch gleichzeitig den Ausgang geschaffen. 1. Korinther 10, 13, können wir uns erinnern? Die jungen Menschen aus dem Taufunterricht, die nicken. Das war ein Vers zum Auswendiglernen. Mit der Versuchung auch den Ausgang schenkt, damit wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Das sagt die Bibel. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Gott erlaubt das, aber Gott ist an unserer Seite. Ich wollte dieses Beispiel noch nennen, diese kurze Anwendung, Gebrauch von Medien. Wie schnell ist das gerade so ein Handy, meins ist da auch in der Tasche, aber das Handy ist doch mittlerweile zu einem Freund geworden. Man vergisst alles andere, den Ranzen an der Bushaltestelle, aber nicht das Handy in der Tasche. Das ist da. Das Frühstück wird vergessen, nur nicht das Handy. Und wie schnell sind Angebote, die uns angeboten werden, auch durch Medien. Ich will das nicht grundsätzlich verteufeln, auf keinen Fall. Aber es kann schnell zu einer Versuchung kommen. Hier will dein Bedürfnis gestillt werden. Aber ist das das, was Gott dir sagt? Oder solltest du jetzt Nein sagen, wo du vielleicht leiden wirst? Wir müssen weitergehen. Ich will es nur noch mal kurz skizzieren, dass der Versucher, der an uns herantretet oder herantreten darf, denken wir an die Geschichte von Hiob. Gott erlaubte dem Feind an Hiob anzutreten. Hiob wusste nichts von der Wette, die im Himmel abgeschlossen wurde. Aber es ging darum, warum glaubt Hiob Gott? Weil er ihn liebt oder weil Gott ihn beschenkt? Und Gott sagt, du darfst ihn anpacken. Gott setzt Grenzen. Gott hält immer die Fäden in der Hand. Und der Versucher versucht verschiedene Methoden. Einmal Knüppel zwischen die Beine, so wie bei unseren verfolgten Geschwistern in aller Welt, in vielen Ländern dieser Welt, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und wir haben bald wieder Besuch von Open Doors bei uns in der Bibel- und Gebetsstunde, kann ich jetzt schon ansagen. Ich glaube am 30. November. Nochmal eine herzliche Einladung. Wir werden sehen, dass geschieht, Leid geschieht, Offensichtliches, Verfolgung, Leid, Todeskampf, offensichtlich, aber manchmal naht sich der Versuch auch an gläubige Menschen wie ein Engel des Lichts, sagt die Bibel. Und als Versucher, der versuchen will, der was anscheinend so fromm klingt, aber die Bibel sagt, was uns frei macht, ist das Wort Gottes. Und daher in Vers 30 sagt Paulus dann weiter, denn da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Hier spricht er vom Kampf, der davor schon angesprochen wurde. Und hier ist dieses Wort nochmal gebraucht. Kampf. Dieses Wort ist, die Bibel beschreibt das uns, dass der Kampf laut Epheser 6 nicht gegen Menschen gerichtet ist in erster Linie, sondern es ist der Feind, es ist der Widersacher Gottes, der Menschen gebrauchen möchte, um uns zuwiderzustehen, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Und es geht immer darum, wem vertrauen wir? Wem schenkst du deinen Glauben? Ich finde dieses Beispiel immer noch so aussagekräftig und darüber sprechen wir so auch immer wieder im Taufunterricht, dass in der Nachfolge, das Beispiel habe ich mal von Heinz Weber Senior gehört, aber das hilft mir so, die Nachfolge besser zu verstehen und einzuordnen, dass wir in der Nachfolge immer zu dritt sind. Ja? Der Herr Jesus geht vorne vor, wir dürfen ihm folgen. Und wer das Geschenk des Glaubens empfangen hat und das Schätzen gelernt hat, der wird das nicht nochmal eintauschen wollen. Das ist eine Absicherung. Er weiß, was er bekommen hat. Das wird er nicht eintauschen wollen. Wir dürfen dem Herrn Jesus folgen, in seinen Fußstapfen gehen. Aber der Feind geht uns nach. Und er ist die dritte Person, die auch immer da ist. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Die Bibel spricht sehr eindeutig darüber, dass es ein besiegter Feind ist. Aber der Kampf tobt. Der Kampf in unserem Leben tobt und oft in unseren Seelen. Und die Frage ist, auf wen willst du hören? Wem willst du dein Ohr schenken? Wer verspricht, deine Bedürfnisse zu stillen? Und daher sagt die Bibel doch so deutlich, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, die in der Luft herrschen. Und wenn wir Epheser 6 uns angucken, dann merken wir, was da für Waffen genannt werden. Und die Schutzvorrichtungen, der Helm des Heils, zu wissen, ich gehöre Jesus. Das Geschenk des Glaubens hat er mir geschenkt. Ich habe das. Ich darf mit ihm im Himmel kommen. Und gläubige Menschen dürfen diesen Freimut haben, eines Tages Gott in die Augen schauen zu dürfen. Dazu lädt die Bibel ein, so zu leben, damit wir Gott eines Tages in die Augen schauen. Gewissheit des Heils und so weiter. Die einzelnen Bestandteile des Panzers werden da beschrieben. Aber dieser Kampf tobt. Und die Frage ist, wem glaubst du? Wem willst du dein Vertrauen schenken? Und dieses Wort, was hier mit Kampf übersetzt wird, wird an einigen Stellen auch mit Wettkampf übersetzt. Zum Beispiel in Hebräer 12, wo dieses Bild des Rennens im Stadion gebraucht wird. Da ist eine Gruppe von Sportlern, die im Stadion rennt. Und dieses Bild gebraucht die Bibel oft. Es sind viele Zeugen in den Zuschauertribünen und so der ganze Zusammenhang spricht auch von, denke ich mal, von Zeugen, die vor uns gelebt haben. Da ist der Josef, der guckt zu, ich spreche mein Bild, der auch Versuchungen erlitten hat als junger Mensch, als junger Mann, der aber Gott vertraut hat und der Versuchung Nein gesagt hat. Er sitzt da und macht uns Mut, die wir heute laufen. Johann, Daniel, Markus, Elisabeth, wie wir auch immer heißen, halte durch, bleib dran. Es ist ein Wettkampf, bleib aber, geh Jesus nach. Denn wenn du dem Feind folgst, wirst du schnell merken, wie der Frieden weicht. Aber dann wird der Herr Jesus uns nachgehen, in unser Herz klopfen, uns zurückrufen. Folge mir, hör auf mich, auf mein Wort. Jetzt, wir sind im Laufen, aber viele Zeugen um uns herum, die uns vorgegangen sind, die uns Vorbilder gewesen sind. Wir dürfen auf ihr Leben schauen und Jesus in diesem Kampf folgen. Und gerade die Hebräerstelle sagt uns, viele Zeugen schauen zu, wir dürfen auf ihr Leben schauen, aber als erstes nicht unser Auge von Jesus Christus wegschwenken lassen. Denn wahrscheinlich ist das größte Geheimnis, worauf wir achten sollten, wozu die Bibel uns so deutlich immer wieder zuruft, bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Kampf ist uns verordnet. Uns ist geschenkt worden, im Blick auf Christus, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch Schwierigkeiten zu leiden. Und Leid beginnt dann, wenn du der Versuchung Nein sagst. Oder wenn du Schwierigkeiten erlebst, die sich wie ein Knüppel zwischen den Beinen anspürt oder Versuchungen und Leid vom Engel des Lichts. Aber die Bibel macht uns Mut. Bleibe dran. Diesen Kampf haben Menschen vor uns gekämpft. Und wie sonst kann unser Glaube gestärkt werden, als nicht im Wettkampf, als nicht im Lauf, als nicht in diesem wiederholten Vertrauen Jesus gegenüber. Jesus, ich glaube dir. Ich spüre das jetzt nicht. Ich erlebe das jetzt anders. Mein Verstand sagt es mir jetzt vielleicht anders. Aber ich glaube dir, was du gesagt hast. Ich bleib dran. Denn du hast mir geschenkt, nicht nur an dich zu glauben, sondern auch Leid für dich zu ertragen. Du bist bei uns. Und unsere gläubigen Menschen in der verfolgten Welt sind uns ein großes Vorbild darin. Man kann in Todesängsten nicht murren und nicht unzufrieden sein, sondern einfach dranbleiben, stehen bleiben, denn das ist ein Zeichen der Rettung und ein Beweis, dass die Widersacher auf dem falschen Weg sind, denn wir sind noch unterwegs. Gott schenkt uns Mut dabei, diesem Kampf standhaft zu bleiben. Wollen wir zusammen beten? Wir stehen noch auf dazu. Danke, mein Vater, dass dein Wort wahr ist und dass wir, wenn wir aus deinem Wort lesen, dann ist das die Wahrheit, ist das entscheidend und nicht das, was wir gerade merken oder erleben oder spüren. Aber danke dafür, dass du so sehr auch für unsere innere Welt sorgst, für unser Erleben, für unseren Frieden im Herzen sorgst du. Danke dafür. Und dafür schenkst du uns den Glauben. Es ist so ein großartiges Geschenk von dir. Danke, dass wir das auch immer wieder als Gemeinde erleben dürfen, was es heißt, wenn junge Menschen oder die schon fortgeschritten sind in ihrem Alter, anfangen, dir zu glauben und dieses erleben und wie ihre Zeugnisse hören dürfen. Was für ein großartiges Geschenk das ist, was du schenkst. Und wenn wir davon lesen und hören, dass ein Geschenk von dir auch Leid sein kann, so widerstrebt sich alles in uns dagegen. Aber hilf uns, das zu akzeptieren, deinen Willen zu akzeptieren und nie das zu vergessen, dass du immer alles im Blick hast. Dir entgeht nichts. Und du hast immer auch den Ausgang parat. Du hast uns nicht irgendwo ausgeliefert, sondern du bist bei uns, auch wenn wir dich gerade nicht merken. Auch wenn wir durch ein dunkles Tal gehen, bist du bei uns. Danke dafür. Und daher bitte ich, dass du uns diesen Glauben erhältst, zu glauben und das so zu erleben, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Amen. Im Frieden unseres Herrn gehen wir auseinander.